What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Wir sind hier bei der 81. Biennale, also der Mostra, dem Filmfestival von Venedig. Und wir, das sind, ich bin hocherfreut, neben mir ist Lida.
Hi.
Und ich bin Patrick. Ihr kennt uns ja schon aus früheren Episoden. Und ja, ich muss gleich vorweg sagen, wenn sich das heute alles nicht gut anhört, das ist total mein Fehler. Ich habe einfach das Aufnahmegerät in Berlin liegen lassen. Das heißt, wir sind jetzt ganz improvisorisch hier unterwegs und versuchen zu retten, was eben zu retten ist. Aber ich hoffe, das wird unseren Enthusiasmus nicht schmälern. Lida, wie geht's denn dir? Ist der Enthusiasmus da? Nach Locarno, jetzt in der Tristesse von Venedig, will ich fast sagen. Wie geht's dir denn?
Ja, ich vermisse so ein bisschen dieses super entspannte Locarno-Feeling, wo alles einfach mega relaxed war. Aber andererseits ist dieser Tag noch nicht so krass voll für mich wie die folgenden Tage, wo dann 3 Filme und Interviews sind. Insofern ist es so ein Slow Start, der ganz gut tut.
Ja, und vor allem auch nicht so stressig wie die vergangenen Tage, oder? Weil ich kann ja schon aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja schon wieder, wenn ich das richtig gesehen habe, mehr als 20 Kritiken schon im Kasten, bevor die Sache hier überhaupt losgeht.
Ja, ich bin direkt aus den Locarno-Nachbearbeitungen in die Venedig-Vorbereitungen gefallen und tatsächlich fielen die sind viel umfangreicher, als ich gedacht habe, weil ich einen Teil der Presseleute nämlich schon in Locarno getroffen hatte, die ihm gesagt haben, oh, du gehst doch nach Venedig, dann schicken wir dir doch gleich den Screener. Insofern hatte ich überraschend viele Screener, mehr tatsächlich, als ich angefragt hatte und überhaupt erwartet habe. Und tatsächlich hat es auch total geholfen, viele oder einige, nicht viel, aber ein paar Presseleute jetzt mal persönlich zu sehen und so eine ganz andere Connection zu kriegen. Und so habe ich jetzt tatsächlich auch mehr Screener, aber dummerweise ich habe natürlich versprochen, dann auch wirklich immer eine Kritik zu schreiben. Und wenn ich dann nächstes Jahr wieder Screener haben will und die nicht enttäuschen will, dann muss man auch halten, was man versprochen hat.
Ja, und hier in Venedig habe ich das Gefühl, also so wie du es erzählst, ist das in Locarno ganz ähnlich, aber hier in Venedig kommt es ja alles auch super eng zusammen, ne? Weil die Pressevorführungen sind ja auch mit den Marketvorführungen sozusagen in einem, während das ja in Cannes so fein getrennt ist voneinander.
Genau, in Cannes und auf der Berlinale ist das getrennt. Da gibt es einmal eben diese ganz krasse Market-Industry-Sektion, die Berlinale auch sozusagen noch mitträgt. Also die Berlinale wäre wirklich am Arsch, wenn sie das nicht hätte. Aber hier vermischt sich das so ein bisschen und dadurch, ja, ist es ganz interessant, wie sich diese Festivals so alle verhalten zueinander, Locarno, Berlinale, Cannes und Venedig.
Ja, und vielleicht bevor wir wirklich mehr hier auf die eigentlichen Filme und so weiter eingehen und auch ein bisschen auf das Drumherum, nur ganz persönlich gefragt, geht's dir denn soweit gut? Also ich muss sagen, mich persönlich drückt die Hitze hier schon ein bisschen runter gerade, weil irgendwie ist es eine Sache, die ich immer vergesse, dass hier einfach wirklich heiß ist. Also man kommt hier an und es ist ja auch immer, also klar, wenn man auf der Hauptinsel ist, dann gibt es immer die ganzen Gassen, wo man sich schon noch so ein bisschen in den Schatten verziehen kann. Aber auf dem Lido, da ist ja alles freie Fläche und die Sonne strahlt hinunter und man ist ja meistens noch auf diesen Steinen, auf die man sich fortbewegt, auf diesen weißen Steinen, die nochmal so hochreflektieren. Und dann habe ich das Gefühl, man wird die ganze Zeit von allen Seiten gebraten.
Ich bin tatsächlich so, ich bin die Eidechse. Also ich taue bei 25 Grad erstmal auf, fall dann aus meiner Kältestarre in so eine normale Aktivität. Und tatsächlich ist wirklich der einzige Punkt, wo ich immer so ein bisschen leide, der klimatisierte Kinosaal, wo mir nämlich kalt ist. Also ich bin das Gegenteil von allen anderen Menschen, ja, die hier schwitzen. Aber mir geht's, also mit Hitze komme ich relativ gut klar. Was mich immer fertig macht, ist Kälte. Die gibt's aber nur auf der Berlinale.
Ah ja. Und in Cannes gibt es dann wahrscheinlich die persönliche Kälte, ja, die man schon von den Leuten so mitbekommt.
Ja, aber die gefühlte Kälte.
Genau.
Weil wettertechnisch ist ja Cannes das Angenehmste. Ne?
Das stimmt.
Es ist wirklich heiß, es ist trotzdem schön, also mild, warm, sodass man im T-Shirt rumlaufen kann, aber man schwitzt auch noch nicht. Also das ist eigentlich das Beste.
Genau, und ich glaube, da waren die Leute auch ganz froh, dass das erste Jahr, als ich ja da war, hatten die es ja auf den Juni oder Juli verlegt, wegen Covid und so weiter. Und ich glaube, das war den Leuten dann schon zu heiß. Und dann waren die alle auch ganz froh, dass es dann wieder im Mai stattfand in den Folgejahren. Wie dem auch sei, wir sind ja jetzt hier am ersten Tag, es ist wirklich super frisch. Wir haben prinzipiell in den Kinos noch kaum was gesehen, ja, weil wir hatten heute die PV von Beetlejuice am Morgen um 9 Uhr und abgesehen jetzt von irgendwelchen Screenern gab es hier noch gar nicht so viel zu sehen. In den Folgestunden hat es jetzt noch ein paar Sachen in den Nebensektionen gegeben, aber natürlich das Große steht uns alles erst noch bevor. Und was ist denn dieses Jahr so Großes für dich dabei? Also Beetlejuice, das ist ja jetzt dieser Out-of-Competition-Film, der tritt ja jetzt nicht um den Goldenen Löwen an, aber da gibt es ja schon ein paar Highlights, die man sich mal näher ansehen könnte, auf die man sich freut. Und was sticht denn da für dich so im Line-Up heraus?
Also ich glaube, ich warte auf den Film, auf den alle ganz gespannt warten, nämlich Joker, Folie à deux mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix in den Hauptrollen. Und Joker hat ja hier vor ein paar Jahren den Hauptpreis davongetragen, was wohlverdient war, aber denke ich trotzdem überraschend, weil es doch sehr, sehr stark so in Genre-Richtungen geht, so Thriller, Krimi, Comic-Verfilmung, dass sowas einen Hauptpreis kriegt, ist per se unabhängig von der Qualität erstmal ungewöhnlich. Und da sind die Erwartungen natürlich hoch gesteckt. Es wurden ja auch nur ganz wenig Bilder vorab und ein sehr kompakter Trailer veröffentlicht, sollen Musical werden, was natürlich gut geht, da ja Joker auch einige tolle Musikszenen hatte. Man denkt an den Tanz auf der Treppe und Lady Gaga, was soll ich dazu noch sagen? Sie kommt ja aus der Musikbranche. Also das ist definitiv der große Film, auf den alle warten. Und dann noch von Luca Guadagnino, habe ich das richtig ausgesprochen?
Guadagnino, ja.
Guadagnino. Queer, da geht es um einen meiner Lieblingsschriftsteller, nämlich William Burroughs. Und jeder, der sagt, dass Drogen töten, der muss ja immer damit klarkommen, dass William Burroughs über 80 geworden ist und sich sein ganzes Leben lang nur zugedröhnt hat. Aber Queer will sich jetzt mit der einen Phase, also den 5 Minuten irgendwie in William Burroughs Leben beschäftigen, wo der mal nüchtern war.
Ja, beziehungsweise ist das eigentlich nur Folklore, ne? Weil ich habe jetzt in Vorbereitung auch so ein bisschen mal in die Einführung reingelesen des Romans. Ich habe den einfach mal mitgebracht, so ein bisschen als Sommerlektüre. Ich habe von Burroughs eigentlich nur Naked Lunch gelesen, aber die sind ja beide erstaunlich nah beieinander, was Tonalität angeht. Und in der Einführung habe ich dann gelesen, dass es gar nicht der Fall war, also dass Burroughs auch da nicht auf Entzug war, wie es in dem, wie es der schon autofiktionale Erzähler nahe liegt, sondern dass er da eigentlich auch gerade drauf war. Deshalb, ja, ist aber schön, dass sich dieser Mythos so lange gehalten hat. Und ja, für mich, also auch definitiv queer, da freue ich mich sehr drauf. Was ich noch sagen wollte, wir können natürlich wieder auf die, nicht wieder, wir können auf die Netflix-Abwesenheit kurz eingehen. Dir ist es ja sicher auch in den vergangenen Jahren aufgefallen, diese ganzen Poster, die hier vor Ort immer hingen, die waren ja eigentlich voll mit irgendwelchen Netflix-Filmen, ne? Und dieses Jahr ist Netflix total abwesend. Also da gibt es gar keinen Film. Laut Alberto Barbera, der ja hier der kreative Leiter ist des Festivals, sein Vertrag wurde vor kurzem verlängert hier auch, ist es nur eine kurze Ruhephase und im nächsten Jahr soll es da auch wieder weitergehen mit der Zusammenarbeit. Aber ja, dieses Jahr komplette Öde, was Netflix-Produktion angeht. Novum in den letzten Jahren, die waren ja auch sehr erfolgreich, also hatten mit Roma und The Power of the Dog auch Gewinnerfilme hier am Start. Und ich weiß aber gar nicht, ob das dem Festival jetzt so schlecht tut, ehrlich gesagt. Wir werden sehen, wenn sie im nächsten Jahr wieder da sind, ob sie dem Festival so viel hinzufügen.
Ja, also ich vermisse Netflix definitiv nicht.
Ja, so kann man es auch halten, denke ich. Was natürlich wieder zu erwähnen ist, ist, dass besonders Frauen wieder relativ unterrepräsentiert sind, was den Regiestuhl angeht. Da sind wir bei 7 Regisseurinnen bei 6 Filmen, weil es gibt ein Geschwisterpaar im Wettbewerb und es gibt auch keine Black Person of Color hier, also schon auch sehr, sehr weiße Geschichte eigentlich. Das Einzige, was dann schon heraussticht, was ja oft auf Festivals ist, ist, dass das asiatische Kino dann doch vertreten ist. Und du hattest ja das Vergnügen, hoffe ich jedenfalls, dass du es so empfunden hast, dir den zweiten Teil der Wang Bing-Trilogie Youth anzusehen in Locarno. Und bist du denn jetzt auch gespannt darauf, wie er die Trilogie beendet?
Ich denke, gespannt ist das falsche Wort. Ich war definitiv beeindruckt. Mich hat ja auch schon der erste Teil sehr beeindruckt.
Und die Stärke dieses Films liegt eben auch, also dieses epischen Dokumentarprojekts, was ja diese zermürbenden Arbeitsbedingungen in der Kleiderherstellungsindustrie im ländlichen China, da in einer Metropole der Kleiderindustrie begleitet, liegt ja auch in dieser zermürbenden Länge, dass man das wirklich fühlt. Ich meine, wenn man sich nicht mal eine Stunde lang angucken kann, wie jemand an der Nähmaschine sitzt, wie muss es dann sein, 13 Stunden an der Nähmaschine zu sitzen?
Ja, also. Ja, ich finde, er hat da genau das richtige Format gefunden eigentlich. Die Zeit wird da sehr zerdehnt und wie du sagst, es wird da etwas fühlbar gemacht. Der Arbeitsprozess wird, soweit es eben geht, also man muss sich da auch keinen Illusionen hingeben, aber soweit es eben geht, wird da etwas viel mehr greifbar gemacht, als das andernfalls möglich wäre. Vielleicht noch, wenn ich so aufs Line-Up blicke, ganz kurz, was mich schon noch irgendwie interessiert, ist dieser Film von Brady Corbet, The Brutalist. Also der hat ja jetzt nach Vox Lux ein dreieinhalbstündiges Epos hier am Start, was so ein bisschen klingt nach so einer fast schon Faustchen-Geschichte, wo hier jemand ein bisschen seine Seele verkauft oder so. Es geht um einen ungarischen Migranten, der den Holocaust überlebt hat und dann in die USA kommt und eben Geschäfte beginnt zu machen mit einem reichen Großindustriellen oder so. Und darauf bin ich schon sehr gespannt.
Ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber ich glaube, wenn die Podcast rauskommt, dann darf ich es inzwischen sagen. Nämlich, was mich eher enttäuscht hat, war dieser Battlefield, der so ein bisschen an den Eröffnungsfilm des letzten Jahres erinnerte, nämlich Kommandante. Ah, ja. Und das ist eben nur so ein Hochglanz-Kriegsepos, das zwar interessante Themen durchaus anschneidet, aber die dann eben nicht bearbeitet, sondern nur so als Hintergrundmusik benutzt.
Ah. Das hatte ich auch schon befürchtet in meinem Eröffnungsbericht, den ihr auf Movie Break nachlesen könnt, weil ich fand dieses Thema so spannend, dass es da offenbar so zwei Ärzte gibt, die mit verschiedenen, mit einem verschiedenen moralischen Impetus so ein bisschen in Konkurrenz zueinander stehen. Der eine, der die Soldaten im Ersten Weltkrieg dabei unterstützt, einfach Heilung zu erfahren, während der andere Arzt ihnen dabei hilft, gerade so versehrt zu bleiben, dass sie nicht wieder zurück in den Krieg geschickt werden. Und ich finde, der Film hat irgendwie schon Relevanz aktuell, wo ja deutsche Politiker fordern, dass die ukrainischen Männer in Deutschland doch wieder zurückgeschickt werden sollen.
Ja, und der hat auch noch auf vielen anderen eben sehr spannende Motive, zum Beispiel dieses Aufeinandertreffen von der sogenannten spanischen Grippe, also der großen Grippeepidemie von 1918 bis 1920 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und wie diese beiden Ereignisse historisch ineinander gegriffen haben und vermutlich keines dieser beiden Ereignisse ganz so schlimm gewesen wäre, wenn das andere nicht gewesen wäre. Aber dass der Film das gar nicht weiter erforscht, sonst ist dann einfach nur so, okay, jetzt haben wir halt hier noch ein paar Kinder in Krankenhausbetten, die niedlich aussehen im Hintergrund, ohne dass da wirklich in die Tiefe gegangen wird. Und was man dann hat, ist vor allem, es erinnert wirklich leider sehr stark so an historische Seifenoper, so Ärzte-Kino.
Ja, und apropos das, also so mit historischem Kolorit arbeiten, also ich habe schon das Gefühl, dass wir haben hier echt viele historische Stoffe, was jetzt auf der Biennale auch nicht so ungewöhnlich sind, da haben wir oft so Period Pieces und so weiter und das sind dann oft auch eher die schnarchigeren Filme im Wettbewerb, das sind dann auch Dinge, die ich mir oft eher spare und auch relativ viele Literaturadaptionen ist mir so aufgefallen, als ich mal durchs Line-Up durchgegangen bin und da ist mir schon so ein Film wie Baby Girl von Alina Rain, ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht, also eine Niederländerin, die ja zuletzt mit Buddies, Buddies, Buddies für Aufmerksamkeit sorgte. Das scheint mir schon eher ein originellerer Stoff zu sein, der auch vielleicht ein bisschen näher an unserer Zeit dran ist. Würde ich mir zumindest eher hoffen. Und der Film, auf den ich auch super gespannt bin, ist noch der, ich glaube aus Singapur, Und natürlich werde ich den Namen nicht richtig aussprechen. Yo Siu Hua oder so, also der
Ah, Stranger Eyes.
Stranger Eyes. Also da bin ich sehr gespannt, weil das ist ja auch so ein Urthema des Kinos eigentlich, ne? Beobachten und gleichzeitig beobachtet werden. Und das wird offenbar in Zusammenhang gebracht mit dem modernen China. Ich weiß da aber gar nicht viel weiter drüber. Aber der schien mir so in der Beschreibung schon sehr interessant zu sein. Also da soll es irgendwie darum gehen, dass ein junges Ehepaar, das Baby gekidnappt wird. Und in der Folge stellt sich heraus, dass sie schon über einen langen Zeitraum beobachtet wurden. Und das, ja, klang erstmal in der Synopsis sehr interessant.
Ja, und es klingt natürlich auch so ein bisschen nach Psycho-Thriller und das erinnert mich daran, was ich dieses Jahr hier in der großen Masse definitiv vermisse, nämlich die Genrefilme. Letztes Jahr hatten wir ja schon allein vier Vampirfilme, was ja sehr spezifisch ist
Ah
und einen
ja,
großen
stimmt.
Anstieg von Genre-Kino eigentlich signalisierte. Aber dieses Jahr gibt es zwei Filme, die vage sich in die Richtung Horror einordnen lassen, aber doch dann mehr so Thriller sind. Und das sind einmal Joker und einmal von, ich habe jetzt den Namen vergessen,
Ah.
einmal dieser Cloud von dem Regisseur, den
Von
ich.
Kurosawa, genau.
Genau, von Kurosawa, den ich auch hoffentlich, wenn alles klappt, interviewen werde. Und dann
Ah,
werde ich
super.
natürlich wissen, wie er heißt. Kiyoshi Kurosawa, genau.
Genau.
Das ist ein sehr unterhaltsamer Thriller, aber eben auch nicht wirklich in die Horrorrichtung, sondern dann doch mehr auf so einer satirisch-gesellschaftskritischen Ebene, die ja Kurosawa trotz seiner großen Vielfilmerei, sage ich mal, er haut ja einen Film nach dem anderen raus, sehr gut beherrscht.
Ja, auf den bin ich auch gespannt. Den habe ich eigentlich auch als Screener, aber das ist alles zu viel. Ich habe mehr Filme gerade in meinem E-Mail-Postfach, als ich sehen kann aktuell. Und jetzt beginnt ja das Festival. Deswegen werde ich dazu so nicht mehr kommen. Dann werde ich den wahrscheinlich auch im Kino mehr genießen können noch. Und der läuft übrigens hier außer Konkurrenz. Wir sollten vielleicht, weil die Zeit auch tickt und ich ja gerade durch diese Probleme, die ich uns beiden heute bereitet habe mit dem fehlenden Equipment, muss ich ja wieder noch erst auf den Lido zurück. Denn deswegen lass uns doch mal kurz noch vielleicht ganz kurz zur Jury zu sprechen kommen. Da haben wir Isabelle Huppert als Präsidentin. Ich glaube, da kann man sich schon viel von versprechen, oder? Hat in Cannes 2009 das Weiße Band ausgezeichnet. War damals ein bisschen kontrovers, weil es an ihren Freund Michael Haneke ging. Aber ich traue ihr schon einen guten Geschmack zu.
Ja, also ich würde sie auch eher in so eine leicht konservative Richtung einordnen, aber ich denke, dass es in Ordnung sein wird. Und dann bin ich ja auch mal dahingehend zerrissen, dass ich mich ja im Prinzip immer freuen möchte, wenn Frauen die Jury leiten. Was ja in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Jahren war es öfter der Fall, aber wenn man jetzt mal 5 Jahre zurückgeht, dann war das wirklich die Ausnahme.
Ja,
Okay.
definitiv. Und das war jetzt auch, glaube ich, 2 Jahre in Folge in der Berlinale oder so, oder? Dass wir hatten Kristen Stewart
Kristen
und wir
Stewart.
hatten Lupita Nyong'o, denke ich.
Genau.
Also ja, und ich glaube, wir hatten, naja, egal. Da war auf jeden Fall ein paar Sachen waren dabei. Ich glaube, wir hatten auch Jane Campion vor ein paar Jahren irgendwo auf irgendeinem Festival. Und ich glaube, Cate Blanchett oder irgendwie. Es gab ein paar Leute auf jeden Fall, die
Genau. In den letzten Jahren wurde es deutlich mehr. Das hat man wirklich, also die letzten 2, 3 Jahre haben da wirklich was rausgerissen. Aber es reicht natürlich jetzt nicht, 2, 3 Jahre mal etwas ein bisschen besser zu machen, wenn man es vorher 80 Jahre falsch gemacht hat.
da
Nee,
die
wer das
Zeit
schon.
drängt, lass uns doch noch
Gott,
zu
bei mir
unseren
regnet das Fenster
Premierenfilmen
raus.
kommen. Beetlejuice, Beetlejuice, den haben wir heute um 9 Uhr gesehen im Dasena. Das ist hier so der größte Saal, also der zumindest die meisten Plätze hat. Und ist ja der zweite Teil von Tim Burtons Beetlejuice, also einfach gedoppelt. Und so konnte man es auch im Intro des Films sehen. Da kam einfach die zweite Reihe auf dem Grabstein hinzu und dann hieß es Beetlejuice, Beetlejuice. Ganz schöne Opening Credits eigentlich. Da erlaubt ja Warner Brothers immer so ein bisschen Spielereien eigentlich. Also das war dann im typischen Tim Burton Schwarz-Weiß-Look gehalten. Und ja, was ist es für ein Film? Und vor allem, Lida, Bist du mit dem ersten vertraut? Ich muss gestehen, da bin ich raus, ja. Also das ist so ein Kultfilm, den ich einfach verpasst habe und ich weiß gar nicht, ob ich den, wenn ich jetzt den nachhole, ob der für mich noch so warme Gefühle auslöst, wie der so einer ganzen Generation eigentlich mitgegeben hat.
Also ich habe den als Kind im Fernsehen gesehen und es ist eben doch einer von diesen, ja, so eine Gruselkomödie, die man als Kind ganz gut gucken kann, ohne dass man da irgendwie, auch wenn man vielleicht nicht alles versteht, traumatisiert würde oder dergleichen. Und ich habe da ganz, ganz warme Gefühle für, weil dieser Film eben einfach Spaß macht und auch gerade dadurch, dass er dieses ganze Biederbürgerliche, dieses vorstädtische Spießergesellschaft auf die Schippe nimmt, sehr unterhaltsam ist. Und das war auch das, was mir am zweiten Teil so ein bisschen fehlte, dass Beetlejuice einfach nicht mehr ganz so anarchisch und fies und schmierig sein darf wie im ersten. Also er ist immer noch Beetlejuice, es ist jetzt nicht nur weichgespült, aber ganz so böse ist es leider einfach nicht.
Ja, Beetlejuice ist wieder Michael Keaton. Also der ist ja eigentlich noch so, was das Aussehen angeht. Also wurde der damals so sozusagen schon ein bisschen älter gemacht, als er war? Oder sehen die sich immer noch relativ ähnlich? Oder wie ist es eigentlich? Ich habe wirklich den ersten Teil nie gesehen.
Klar, der hat einmal diesen mega Zahnüberbiss und natürlich hatte damals der junge Michael Keaton astreine Zähne. Er war ja auch Batman, ja, und sah da wesentlich besser aus als Beetlejuice. Also er wurde für den ersten Teil schon so mit Halbglatze und allem älter und unattraktiver geschminkt. Und tatsächlich aber haben die es jetzt genauso gemacht, weil nämlich auch der alte Michael Keaton eigentlich immer noch verdammt gut aussieht, zumindest im Verhältnis zu Beetlejuice, der ja auch so einen Bierbauch hat und Michael Keaton ist super schlank, ist total gepflegt und hat also nicht diese furchtbar gelben Zähne und alles ist klar, ne? Und Beetlejuice ist ja eben auch diese Karikatur von so einem bestimmten Typus. Und das ist eben auch das Schöne an dem Film, ist ja auch diese Handwerklichkeit, die man überall in den Szenen sieht, dass die Maske ganz altmodisch gemacht ist, wie die des alten Films, dass wir handwerkliche Kostüme haben, wo man manchmal wirklich sieht, okay, das wurde jetzt einfach nur jemandem übergestülpt, aber dass der Film gerade von dieser Unvollkommenheit auch lebt und seinen Charme daher zieht.
Ja, und auch schon tolle Sets. Also da lässt sich gar nichts gegen sagen. Ich finde nur, dass das Figurenpersonal, also wir haben ja wieder Winona Ryder, also die aus dem ersten Teil dabei ist und offenbar, wie ich so gehört habe, auch aus dem Grund eigentlich wieder genau die gleiche Frisur trägt, damit man sie irgendwie wiedererkennt. Und wir haben eben eigentlich die neue Protagonistin gespielt von Jenna Ortega. Also das ist ihre Tochter. Und ich muss sagen, da ist vielleicht schon die Krux für mich, dass der Film nicht so gut für mich funktioniert hat, weil ihr, also das würde ich jetzt nicht so sehr an ihr festmachen, an der Schauspielerin, sondern vielmehr daran, dass ihr Charakter so überaus blass ist. Also er hat ja gar keine Schwäche. Ich würde sagen, die einzige Schwäche, die sie hat, ist, sie liebt ihren Vater zu sehr und das bringt sie eben auch in Schwierigkeiten, weil ihr eben versprochen wird von einem, ja, ich will jetzt ja nicht zu weit eingreifen, aber ihr wird eben versprochen, dass sie, wenn sie etwas macht, dass sie ihren Vater wiedersehen kann und das stürzt sie natürlich in große Gefahr und mit ihr auch ihre Mutter, die dann wiederum versuchen muss, sie zu retten und dann, also diese Figur, die wirkte so unglaublich blass. Also man hat gesehen, dass Tim Burton ist vielleicht auch ein bisschen, kommt vielleicht nicht so ganz mit der Zeit hinterher, weil ich habe das Gefühl, ja, er versucht jetzt irgendwie auf diesen Klima-Diskurs aufzuspringen. Und sie ist natürlich diese super, also super woke, ja, nicht in so einem rechten Diskurs von mir gemeint, sondern im Sinne von, oh, sie macht eigentlich alles richtig, ja. Sie engagiert sich an der Highschool für die Umwelt und die Natur ist da auf irgendwelche Kongresse eingeladen und so weiter, will da irgendwas vorstellen. Und aber sie hat überhaupt kein Profil und man weiß auch eigentlich nach dem Film überhaupt nicht, wer sie ist. Und das Einzige, was sie immer tut, ist, sie macht immer alles richtig und das ist über die Dauer eines Films dann irgendwie auch ein bisschen langweilig, oder?
Absolut, aber die Handlung ist wirklich nicht das, worum es hier geht. Wir haben ja da auch andere Figuren, wie zum Beispiel Willem Dafoe als so eine Art Privatdetektiv-Karikatur. Also er spielt einen toten Schauspieler, der vollkommen in seiner Rolle des Privatdetektivs versunken ist. Wir haben hier Monica Bellucci als Ex-Freundin von Beetlejuice und die Frau, die mal mit Beetlejuice verheiratet war, die muss natürlich entsprechend tough sein und beide spazieren eigentlich nur so durch den Film, ohne dass ihre Handlungsstränge sich jemals richtig mit den anderen vermischen. Also es wirkt immer alles nur sehr angetackert und man merkt, da geht es einfach auch teilweise darum, dass die Schauspieler so richtig die Sau rauslassen können und man noch mehr Effekte, noch mehr Anspielungen, noch mehr Verweise auch auf Klassiker des Horrorkinos wie Mario Bava's El Maschera del Demonio, so mit, also einfach mit, sind so Klassiker, die da vorgekramt werden, oder It's Alive, das ist dieser Horrorfilm mit so einem Killer-Baby, auf den mehrfach angespielt wird. Und es geht darum in dem Film, ja, es geht nicht um irgendwie eine Story oder Figuren oder dergleichen.
Ja, es war eigentlich immer wie so ein Sprungbrett, um irgendwelche Situationen herbeizuführen, um eben Leute wie Willem Dafoe irgendwie diese eine Szene zu verpassen. Aber es fügt sich eben überhaupt nicht ein in irgendwas Größeres, sondern ich hatte das Gefühl, das sind immer dann so Szene an Szene, die den, also eigentlich schon, wie du es sagst, um den SchauspielerInnen irgendwie Platz für etwas Außergewöhnliches zu geben, irgendwie ein bisschen herauszubrechen. Es gibt ja auch so eine Szene. Also es gibt ein paar Mal so Lip-Sync-Situationen, ne, wo dann sehr bekannte Pop-Songs gespielt werden. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film diesen Kultstatus erreicht, den der erste ganz zweifelsfall inne hat. Ist jetzt kein Film wahrscheinlich, über den man sich groß ärgern muss, aber ich glaube auch nicht, dass der irgendwelche großen Fußstapfen hinterlassen wird, oder?
Also natürlich, den Kultstatus kann er halt nicht erreichen, denn das ist dieses Ding, Nostalgie. Nostalgie kann man nicht rekreieren. Das haben ja auch die Ghostbusters-Filme, von denen einige besser, einige schlechter waren, gemerkt. Dass es eben, da gibt es die zwei Originale von damals. Und das war's denn. Und das lässt sich heute, auch wenn es vielleicht mal mehr oder weniger ganz nett ist, einfach nicht nochmal so aufreißen. Oder das Gleiche mit Jurassic Park. Das ist einfach nicht das, was es damals war. Und das wird hier sicherlich auch Tim Burton merken, auch wenn selbst ich diesem Film eben nicht wirklich böse sein konnte und da zu viel Liebenswertes drin war. Tatsächlich hat auch mein kaltes Herz irgendwo eine nostalgische Seite.
Ja, ich glaube, an einem wärmeren Punkt könnten wir den Podcast gar nicht beenden, weil wann hört man dich dann schon mal so sanftmütig hier in unserem Podcast?
Liegt genau, es ist geradezu historisch, geradezu ein historischer Moment.
Liegt aber auch daran, dass ich mich jetzt wirklich beeilen muss, damit ich zu dem Screening komme, zu dem du, glaube ich, auch in einer Stunde gehen wirst. Das ist nämlich, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen und darüber wird auch in den nächsten Tagen vielleicht noch zu reden sein. Die Serien sind also
in 30 Minuten, um 18 Uhr, wenn ich glaube, das richtig im Kopf habe, beginnt der.
Ich glaube, der ist um 18.30 Uhr. Wenn der um 18 Uhr beginnt, dann habe ich das verpasst heute. Das wäre ja sehr, sehr schade.
Nee, vielleicht ist er auch um 18.30 Uhr. So genau, so sicher bin ich mir nicht.
Naja, auch auf jeden Fall dann, wie es auch sei, wenn ich den jetzt verpasse, dann habe ich den schon verpasst. Aber die Serien sind eben hier sehr stark vertreten und das ganz große Juwel ist hier eben Alfonso Cuarons Disclaimer-Serie, eine Romanverfilmung in 7 Episoden. Ja, wird, glaube ich, sehr interessant mit Cate Blanchett in der Hauptrolle, ist von Apple TV Plus, kommt, glaube ich, auch relativ zeitnah, wie das ja bei Serien dann immer ist nach den Festivals. Und hier wird es eben so gezeigt, dass der an 2 verschiedenen Tagen oder zumindest in 2 verschiedenen Blöcken zu sehen ist. Also erstmal die ersten 4 Episoden und dann an einem anderen Tag noch die letzten 3. Und ja, darüber können wir dann in den Folgetagen auch noch reden, denke ich. Ja, und wieder, ich würde sagen, dann machen wir erstmal Schluss. Und ich danke dir recht herzlich, dass du so spontan noch so ein improvisatorisches Setup mit mir hier aufgebaut hast, damit wir das irgendwie noch zustande kriegen.
Ja, gar kein Problem, gerne. Und wir kriegen das irgendwie hin. Also die weiteren Podcasts kommen, uns fällt irgendwas ein. Vielleicht überfallen wir einfach jemandem und stehlen dessen Equipment oder so. Also wir denken uns was aus. Wir arbeiten an einem Plan.
Wenn es hart auf hart kommt, genau. Okay, Lida, dann hoffentlich bis gleich vor Ort und macht's gut, ihr da draußen. Ciao.
Ciao.